SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Bernhard Seiler. Guten Tag. Wie sicher ist die Rente? So ganz sicher kann das keiner sagen. Was aber definitiv sicher ist, die Rente und deren Höhe bietet immer wieder Anlass für Diskussionen. Nach dem Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende in Rust haben wir jetzt wieder so eine. Denn die Junge Union, das hat sie ganz deutlich gemacht, will die Vereinbarung im geplanten Rentengesetz nicht mittragen, dass das Rentenniveau auch über 2031 hinaus bei 48% des Durchschnittslohns liegen soll. Der frühere rheinland-pfälzische JU-Vorsitzende Jens Münster, jetzt Kreisvorsitzender der CDU Koch im Zell, hat in SWR aktuell heute gesagt, er sehe das nicht als Rebellion,
sondern einfach auch als wichtiger Gedankenpunkt, wo man überlegen kann, wie kann denn so eine Rente überhaupt aufgestellt werden? Also für mich ist diese Frage wirklich eine gesamtgesellschaftliche. Grundsätzlich, glaube ich, ist am wichtigsten, dass die Koalition eine Lösung für dieses Thema findet. Die Menschen erwarten zu Recht, dass die Koalition sich in Schwarz und Rot Ergebnisse liefert. Im Gesamtpaket sind positive Aspekte zur Rentenpolitik auch aus meiner Sicht drin.
Allerdings steht das Rentenpaket nun mal so im Koalitionsvertrag, den Union und SPD vereinbart haben. Deshalb geht der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Brandl, auch davon aus, dass das Paket so im Bundestag verabschiedet wird. Im Deutschlandfunk hat er dazu gesagt:
Am Ende will keiner, dass an so einer Frage die Koalition scheitert. Am Ende wollen alle zu einer Lösung kommen. Und der Kanzler hat ja gestern im Fernsehen bereits angedeutet, wie man mehr Verbindlichkeit auch schaffen kann, dass die Fragen, die die jungen Kollegen umtreiben, im Rahmen der Rentenkommission auch wirklich geregelt werden.
Bundeskanzler Merz hatte nach seinem Besuch auf dem Deutschlandtag deutlich gemacht, er bemühe sich um Zusammenarbeit mit der Jungen Union, aber er sei verantwortlich gegenüber dem ganzen Land. Und er hat angekündigt, dass sich eine Kommission um eine grundlegende Rentenreform nach 2031 kümmern soll. Aber im Moment diskutiert die Union erstmal, was nun mit der Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag wird. Ohne die Abgeordneten der Jungen Union hätte die Bundesregierung jedenfalls keine eigene Mehrheit dafür. Die Bandbreite der Optionen reicht nun von erklärenden Papieren zum Gesetz, wie einem Entschließungsantrag, bis hin zur Verschiebung von Debatte und Beschluss. Fortsetzung folgt. Die Beschränkungen der Bundesregierung für Rüstungsexporte nach Israel werden aufgehoben. Sie waren im August wegen des Gazakriegs verhängt worden. Nach Angaben von Regierungssprecher Cornelius soll nun ab kommendem Montag im Einzelfall geprüft werden, welche Rüstungsgüter an Israel geliefert werden. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Begründet wird das damit, dass sich die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in den letzten Wochen stabilisiert habe. Die Waffenruhe gilt seit dem 10. Oktober. Sie wurde zwischenzeitlich jedoch auch bereits wieder kurz gestört. Laut dem Regierungssprecher haben auch die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und die verstärkte humanitäre Hilfe im Gazastreifen dazu beigetragen, dass die Bundesregierung von ihrer bisherigen Zurückhaltung bei den Rüstungsexporten wieder abrückt. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor etwas mehr als 3 Monaten angeordnet, keine Rüstungsgüter nach Israel zu exportieren, die im Gazakrieg verwendet werden könnten. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hatte das scharf kritisiert.
Unterdessen hat Netanyahu wenige Stunden vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats mitgeteilt, dass seine Regierung einen Palästinenserstaat weiterhin kategorisch ablehnt. Im Sicherheitsrat soll über einen Resolutionsentwurf zur Absicherung des Gaza-Friedensplans durch eine internationale Friedenstruppe diskutiert werden. Außerdem wird in dem Text auch ein möglicher Palästinenserstaat erwähnt. Mehr tun gegen Tabak- und Nikotinsucht. Das ist das Ziel einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation gegen Tabakkonsum, die heute in Genf begonnen hat. Vertreter aus mehr als 180 Staaten beraten dort eine Woche lang. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Ziel sei nicht nur Tabakkontrolle, sondern eine gesündere und gerechtere Welt. Diskussionsgrundlage der Konferenz sind teils weitreichende Vorschläge einer Gruppe von Expertinnen und Experten. Sie fordern etwa, dass süßliche Aromen wie Zuckerwatte oder Erdbeergeschmack in E-Zigaretten verboten werden. Außerdem plädieren sie für ein radikales Verbot von Filterzigaretten, die zu etwa 90% den Markt dominieren. Argument: Ohne Filter wären Zigaretten erheblich unattraktiver. Zudem sind die schätzungsweise 4,5 Billionen Zigarettenkippen, die jedes Jahr weggeworfen werden, nicht nur giftig, sondern tragen auch massiv zur weltweiten Plastikverschmutzung bei.
Nach dem Tod einer deutschen Urlauberin und ihrer beiden Kinder in Istanbul hat es weitere Festnahmen gegeben. Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurden zwei Angestellte des Hotels der Familie festgenommen und ein Schädlingsbekämpfer, der dort im Einsatz war. Insgesamt sind nun 11 Verdächtige in Polizeigewahrsam. Das Hotel war in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Der Vater der Familie liegt weiter im Krankenhaus. Immer mehr Menschen, die überschuldet sind, machen die Schulden beim Online-Shopping. In den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl laut Statistischem Bundesamt um 2 Prozentpunkte auf 29% gestiegen. Besonders betroffen sind demnach junge Menschen. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet Sabine Geipel.
40% der 20- bis 24-Jährigen, die im vergangenen Jahr Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle suchten, hatten Zahlungsrückstände im Online-Shopping. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil den Angaben zufolge kontinuierlich ab. Und Frauen sind häufiger und höher verschuldet als Männer. Im Durchschnitt betrug die Schuldenlast 644 Euro. Angesichts der gesamten durchschnittlichen Schulden von rund 33.000 Euro pro Person machen die Shopping-Schulden also nur einen kleinen Teil aus.
Fokus Südwest.
Nach der Explosion und dem Feuer in einem Wohnhaus in Mainz ermitteln jetzt Brandexperten der Kriminalpolizei. Möglicherweise war ein Gasleck die Ursache für die Explosion. Rabea Amri berichtet.
Die Polizei will das jetzt noch nicht so bestätigen, denn natürlich müssen die Brandermittler das Gebäude erstmal untersuchen. Und da gibt's jetzt noch einige Hürden. Nach Angaben eines Polizeisprechers werden zunächst Messungen durchgeführt, um zu schauen, wie hoch die Schadstoffbelastung ist. Außerdem könnte es schwierig werden, das Wohnhaus zu betreten, da der Eingangsbereich und Teile des Treppenhauses durch die Explosion eingestürzt sind. Bei dem Brand gestern wurden 6 Menschen verletzt, 5 von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen, eine Person hatte einen Herzinfarkt. Sie alle wurden ins Krankenhaus gebracht.
Nach dem Angriff auf einen Bundespolizisten in Mainz ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der 26-Jährige bereits in Untersuchungshaft. Gesa Walch.
Der Mann soll Teil der Gruppe Männer gewesen sein, die den Bundespolizisten am Mainzer Hauptbahnhof gejagt und zu Boden gebracht haben soll. Anschließend soll die Gruppe dem Polizisten seine Dienstwaffe und sein Handy weggenommen haben. Der Bundespolizist konnte sich schließlich mit Pfefferspray befreien. Er hatte die Abfahrt von Fußballfans nach Frankfurt zu einem Spiel gegen die Eintracht gesichert. Als der Zug abgefahren war, kam es zu dem Angriff im Bahnhof. Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall. Im Vorfeld hatte es bereits 2 weitere Festnahmen gegeben.
Vereine, Kirchen und Stiftungen in Baden-Württemberg wollen diese Woche gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Kinderarmut. Geplant sind zahlreiche Aktionen unter dem Motto »Mach dich stark«. Michael Lehmann.
Im Raum Ulm und im Alb-Donau-Kreis werden 70.000 Bäckertüten verteilt mit der Aufschrift »Mehr ist nicht drin«. Gemeinsam gegen Kinderarmut. In Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und in einigen Städten am Bodensee wird in Workshops und Diskussionsrunden besprochen, wie in Zukunft verhindert werden kann, dass Armut den Lebensweg von Kindern bestimmt. In einigen Städten wie Mannheim oder Pforzheim lebt nach Angaben des Netzwerks gegen Kinderarmut fast jedes 5. Kind in Familien, die auf Bürgergeld angewiesen sind.
Zum heutigen Welttag der Frühgeborenen machen viele Kliniken und Vereine auf das Schicksal betroffener Kinder und Familien aufmerksam. Zum Beispiel soll aus diesem Anlass auch das Heidelberger Schloss am Abend lila leuchten. Rosa Omenjaka.
Der Verein Das Frühchen will mit der Aktion darauf aufmerksam machen, welche Herausforderungen es für frühgeborene Kinder und ihre Familien gibt. Dabei geht es um eine gute medizinische Versorgung, aber auch darum, den Familien Mut zu machen. Der Verein ist deshalb heute tagsüber auf der Frühgeborenenstation im Heidelberger Uniklinikum unterwegs, um mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Abends wird dann nicht nur das Schloss angestrahlt, sondern es werden auch Mitglieder des Vereins lila gekleidet auf der Alten Brücke unterwegs sein, der internationalen Farbe der Frühgeborenen.
Und dann war da noch
die Geldausgebegelegenheit Weihnachtsmarkt. In diesen Tagen geht's ja wieder los. Viele Weihnachtsmärkte öffnen für die Besucher. Ist ja auch schön, einfach mal zwischen den Ständen herumspazieren. Ganz viele Lichter, Lebkuchenduft und dann geht man zum Glühweinstand. Streckt dem Händler voller Vorfreude den Geldschein entgegen und...
Halt, halt, halt! Tun Sie den Schein weg! Hier nur cashless!
Wie bitte? Kein Bargeld auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, in der Schweiz gibt es das. Klingt aus deutscher Sicht geradezu unvorstellbar. Aber auf dem Weihnachtsmarkt im Hauptbahnhof Zürich gilt diesmal ein striktes Bargeldverbot. Und das sorgt für Unmut. Händler sagen zum Beispiel, ihnen gehen Kunden verloren, besonders die, die auch an Kinder verkaufen. Hintergrund des Ganzen ist wohl eine Umsatzbeteiligung, die Händler an den Betreiber zahlen müssen. Und da soll halt nicht gemauschelt werden. Standbetreiber, die in Zürich beim Münzen- und Scheineannehmen erwischt werden, müssen übrigens 500 Franken Strafe zahlen. Vermutlich auch ausschließlich bargeldlos.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.